Liebe Geschwister, liebe Freunde, es geht heute um die Kraft Gottes in meiner Schwachheit, Leben aus der Kraft Gottes. Und es soll darum gehen, dass ein Leben in unserer Schwachheit, mit unserer Schwachheit Gewinn für unser Leben sein kann, wenn wir auf Gottes Verheißungen vertrauen. Der Bibeltext wurde schon genannt und wir möchten ihn noch einmal im Zusammenhang lesen und ich bitte euch dazu aufzuschlagen, 2. Korinther 12, die Verse 7 bis 10. Immer wieder schön, wenn ihr eure Bibeln mitbringt, da könnt ihr mit nachschlagen und auch überprüfen, was hier gesagt wird und auch für euch selber den besten Gewinn haben, wenn ihr mitlest. 2. Korinther 12, die Verse 7 bis 10, ich lese uns das Wort Gottes. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich möchte meine Betrachtung heute in drei Teile einteilen. Der erste Teil, sei nicht hochmütig. Der zweite Punkt, wo ich etwas länger verweilen möchte, ist, erkenne deine Schwachheit. Und der dritte Punkt, vertraue auf die Kraft Gottes. Ich freue mich, dass ihr euch aufgemacht habt, um Gottes Wort zu hören. Und es ist ja immer wieder interessant, wie man an so einen Bibeltext herangeht, was eigentlich das Wort Gottes sagt. Und mir persönlich ging es auch in der Vorbereitung so, dass ich, so wie ich das einschätze, jetzt nicht wie ein Blinder von der Farbe reden soll hier vorn, sondern dass mich dieser Text auch in der Vorbereitung mitgenommen hat und ich diese Kraft Gottes in dieser Schwachheit, in meiner Schwachheit erleben konnte. Deswegen bete ich, dass auch das, was ich heute sage, euch zum Gewinn wird. Lasst mich ein paar Vorbemerkungen machen zu unserem Bibeltext. Wer waren die Korinther, wurde hier schon in einigen Predigten immer wieder darauf hingewiesen. Deswegen möchte ich es etwas kürzer halten. Es war eine Gemeinde im heutigen Griechenland, die von Paulus selbst mit gegründet war. Und trotzdem ist die Gemeinde irgendwann hochmütig geworden. Sie waren begabt mit jeder Gnadengabe. Sie hatten keinen Mangel, lesen wir am Anfang des ersten Korintherbriefes. Und doch hat dieser Hochmut der Geschwister dazu geführt, dass sie ihren Begründer, dem Paulus, die Autorität aberkennen wollten oder daran gezweifelt haben, ob er wirklich ein Apostel Jesu Christi war. Und mit diesem Verständnis begegnet Paulus auch den Korinthern. Aber er begibt sich nicht mit den Korinthern in ein Kampffeld, sondern er will sie überzeugen, er will ihnen einen Spiegel vor Augen halten, dass das, was sie mit ihm tun und wie sie auch in der Gefahr stehen, das Wort Gottes zu verlassen, dass sie da erkennen wirklich, was sie tun und dass es doch ein Weg ist, der in die Irre führt. Ich bin immer wieder dankbar für die Briefe im Neuen Testament, weil sie auch uns als Gemeinde den Spiegel vor Augen halten und weil sie auch uns und mir persönlich als gläubiger Mensch sagen, wo ich richtig oder wo ich falsch bin auf dem Weg. Und deswegen gilt auch das Wort uns heute, die Gefahr, Hochmut im Leben zu haben, ist bei jedem da und es war auch damals schon so. Es gibt ja bekanntlich nichts Neues unter der Sonne und wenn wir jetzt in die Politik schauen, die Nachrichten anhören und uns vielleicht immer wieder aufregen oder erstaunen, dass es neue Dinge gibt, oder dass dort ein Krieg ist oder dass dort Schranken überschritten werden, auch auf dem ethischen Gebiet, dann müssen wir wissen, dass es diese Dinge auch schon vor 3000 Jahren gegeben hat. Nur heute ist es leider so, dass auch die Heiligen, die Christen davon betroffen sind, dass es davor nicht Halt macht, dass auch da die Dammbrüche immer größer werden. Und davor möchte uns Gottes Wort bewahren und wir wollen an der Bibel festhalten. Und dazu möchte ich euch auch heute wieder ermutigen. Verlasst euch auf das Wort Gottes, denn es ist unser Fundament. Wenn wir dieses Fundament anbaggern oder wegschieben wollen, dann werden wir zu Fall kommen und es wird für uns großen Schaden bedeuten. Ich hatte gesagt, die Korinther waren hochmütig gewesen und Paulus wollte mit diesen Briefen, die er geschrieben hat, sie auch von ihrem hohen Ross herunterholen. Gerade im zweiten Korintherbrief lesen wir diese Spannung, auch diesen anderen Ton, den Paulus anschlägt hier. Und auch Paulus war nur ein Mensch und war auch in seiner Argumentation und in seinem Leben angefochten, auch in diesen Hochmut, in diesen Stolz zu verfallen. Er sagt einmal, das schlage ich auf, 1. Korinther 4, Vers 6, zu den Korinthern: Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Ja, dieses immer wichtiger von sich denken, ich bin wichtiger als der andere, ich gehöre zu Paulus, ich zu Apollos, ich zu Petrus. Das war schon ein schlimmes Ding in dieser Gemeinde und Paulus wollte vorangehen, er wollte Vorbild sein und das tat er auch, wenn er diesen Text, den wir heute gelesen haben, den Korinthern schreibt. Das war eine Situation, die er selbst erlebt hat mit Gott und wie Gott ihn vor diesem Hochmut bewahrt hat. Wer war Paulus? Paulus war ja der sogenannte Heidenapostel. Er hatte ein sehr großes Arbeitsfeld von Gott bekommen und erzählt aus seinem Leben. Ich frage mich, warum erzählen Menschen denn aus ihrem Leben öffentlich? Wollen sie sich vielleicht darstellen? Wollen sie Lob und Anerkennung bekommen? Oder wollen sie einfach auch etwas Wichtiges mitteilen, um die Geschwister zu ermutigen oder ihnen eine Lehre daraus zu vermitteln? Wie ist es bei uns, wenn wir erzählen? Welche Motivation haben wir? Wollen wir uns in den Mittelpunkt stellen oder wollen wir Gott groß machen damit? Paulus spricht kurz vor unserem Text über ein sehr besonderes Ereignis, und zwar über Offenbarungen und Erscheinungen, die er gehabt hatte. Es war wirklich was Besonderes. Und für uns gleich recht heute, es gibt ja nicht mehr diese Neuoffenbarungen von Gott. Es hat mal jemand gesagt, alles was neu ist in der Theologie, das ist falsch und daran können wir auch festhalten. Uns ist das Wort Gottes überliefert, es ist abgeschlossen, aber damals gab es noch diese Offenbarungen und gerade Paulus hatte sehr viele Offenbarungen, was die Geheimnisse Gottes betrifft, hat uns ja der Christian Metzeroth oft darauf hingewiesen, dass er diese Geheimnisse, die im Alten Testament verborgen waren, im Neuen Testament entlüftet. Zum Beispiel das Geheimnis der Gemeinde. Und wenn wir dann lesen, dass er sogar in den dritten Himmel entrückt war, in das Paradies Gottes, da könnten wir sagen, was für ein Mensch, was für eine Gnade hat dieser Mensch erlebt. Doch für Paulus war es nicht gefährlich, in den dritten Himmel entrückt zu sein, wie es einmal jemand sagte, sondern die Gefahr stand eher, dann wieder zurück auf der Erde zu sein. Denn wie würde er mit diesen Gedanken umgehen, mit diesen Erlebnissen, die er gehabt hatte? Und wir lesen, dass Paulus sich herausnimmt. Er nennt nicht seinen Namen. Er verfährt, wie es Johannes der Täufer einmal gesagt hat, ich muss abnehmen, er aber muss wachsen, der Herr Jesus. Paulus war ganz Mensch und das sehen wir hier in unserem Text und es tröstet auch mich immer wieder, dass auch dieser sogenannte große Apostel auch nur einer wie wir waren. Er hatte vielleicht andere Aufgaben, aber er war auch nur ein Mensch. Ich möchte jetzt zum ersten Punkt kommen von diesen dreien: Sei nicht hochmütig. Wir wissen, dass Hochmut die erste Sünde wohl war oder auch die Ursünde ist im Leben des Menschen, und es war auch die Urlüge des Teufels, der zu den Menschen sagte, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Was für ein Ziel. Und es haben immer wieder Menschen versucht, dieses Ziel zu erreichen, Gott gleich zu sein, der Autorität Gottes zu entkommen oder sogar sich über Gott zu stellen, bis heute. Wir denken da an den Turmbau zu Babel oder wir denken auch an die Begebenheit, ich glaube es war Hesekiel, wo einmal Satan als die hohe Zeder beschrieben wird, die höher war als alle anderen, aber sich dann überhoben hat. Und das war auch der Grund für den Fall Satans, die Überheblichkeit. Und seit dem Sündenfall sind wir alle nicht davor gefeit, in diese Sünde zu fallen, aber Gott möchte uns bewahren. Sei nicht hochmütig, spricht uns das Wort Gottes zu. Und die Antwort Gottes ist eindeutig. Ich möchte uns dort eine Bibelstelle aus 1. Petrus 5, Vers 5 lesen. Dort heißt es im zweiten Teil, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Es ist eindeutig für mich. Gibt es nichts zu deuteln an dieser Sache. Es ist klar und deutlich das Wort Gottes. Und unser Bruder Gassmann, der hat es auch mal in einem Lied zum Ausdruck gebracht. Geringe wirst du erhöhen, die Stolzen aber grüßt du von fern. Ja, so ist Gott. Er kann mit Hochmut, mit hochmütigen Menschen nichts anfangen. Denken wir nur an die Pharisäer, wie er sie getadelt hat. Und es gibt auch heute Menschen, die so vermessen sind und trotzdem viele Anhänger haben, die behaupten, schon mehrere Tage oder sogar Wochen nicht gesündigt zu haben. Davor möchte uns Gott bewahren. Und die Antwort auf diesen Hochmut ist unterschiedlich. Wir sehen, an den Kindern Gottes handelt Gott anders als an denen, die ihn nicht annehmen als ihren Herrn. Und da ist es doch immer wieder so, dass Gott uns als Gläubige auch demütigt, wenn wir in dieser Sünde verfallen sind. Gott will uns auf den Boden der Realität zurückholen. Er möchte uns auf den Boden halten, dass wir nicht überheblich werden. Und das ist so auch so ein gewisser Ausgleich im Leben eines Menschen. Wir erleben wunderbare Dinge, wir leben auf sonnigen Höhen und dann gibt es wieder mal ein Ereignis, was uns runterzieht. Wo wir auch diese Ereignisse von Gott annehmen können und nicht fragen, Herr, ich möchte das nicht. Wir können ja in unserem Leben, in unserer Welt, den Grund für Leid nicht eindeutig erklären. Warum gibt es Leid in der Welt? Da gibt es viele Begründungen und wir wollen uns auch davor hüten, immer wieder endgültige Antworten darauf zu finden. Ein Grund ist, weil Gott uns auch unten halten möchte. Weil Gott uns bewahren möchte vor dem Hochmut und uns zeigen möchte, wie begrenzt wir auch in unserem Leben sind. Wenn wir einmal beten würden, Herr, hole mich runter von meinem hohen Ross, wie wäre das? Oder wenn wir beten würden, Herr, nimm mir das, was mich von der Nachfolge abhält. Wie würdest du reagieren, wenn Gott dir von jetzt auf dann deinen Computer nimmt? Dein Handy wegnimmt oder deinen Beruf nimmt oder vielleicht sogar deine Gesundheit, wie würdest du Gott begegnen? Hiob ist uns da ein gutes Beispiel im Alten Testament. Doch oft ist es ja so, wenn wir einmal eingefahren sind und vielleicht hochmütig geworden sind, dann nehmen wir gar nicht mehr wahr, dass wir Hilfe brauchen, dass wir Korrektur brauchen. Das ist so schwer, das dann auch zu erkennen und anzunehmen. Doch Gott demütigt uns, weil er uns vor Schlimmeren bewahren will. Und das ist Gnade Gottes. Und das durfte auch ich in meinem Leben erfahren. Und wie ist es auch mit Leid in unserem Leben, von Gott anzunehmen, das ist nicht leicht. Doch es ist auch eine Erziehungsmethode, die Gott an uns anwendet, damit wir nicht in Hochmut und Stolz verfahren. Ich sage es noch einmal, Hochmut und Stolz, die Ursünde, die den Menschen zu Fall gebracht hat und die den Menschen bis heute davon abhält, einen anderen Herrn, den Herrn Jesus Christus, über sein Leben herrschen zu lassen. Ich möchte jetzt auch noch auf die Bewahrung zu sprechen kommen. Ich hatte es schon angedeutet, die Demütigung und jetzt auch die Bewahrung. Wir müssen ja gar nicht erst so weit kommen, dass wir so hochmütig werden und sagen, ach, ich habe ein paar Tage nicht mehr gesündigt oder paar Wochen. Und dazu hat Gott auch diese Schutzfunktion bei Paulus hier gegeben, diesen Stachel im Fleisch. dass er sich gar nicht erst überhebt. Was dieser Stachel war, das wissen wir nicht. Es gibt da verschiedene Spekulationen, möchte mich aber nicht daran beteiligen. Heute ist es genauso, dass Menschen in Gefahr stehen, auch wir als Christen. Und ich nenne da auch die Prediger, vor allen Dingen die, die beliebt sind, dass sie in den Hochmut verfallen. Die Prediger haben vielleicht heute keine Sonderoffenbarungen mehr oder Neuoffenbarungen mehr, aber sie sind beliebt, sie haben gute Formulierungen, Redekunst. Und das ist auch wichtig und gut für uns als Gemeinde, dass wir solche Brüder haben. Doch wir wollen nicht unterschätzen, dass es auch eine Auswirkung hat, wie wir mit diesen Geschwistern umgehen, wenn wir sie in den Himmel heben, wenn wir ja schon regelrechte Fangemeinschaften bilden. Das habe ich auch immer wieder erlebt. Bei Endzeitkonferenzen war ein bestimmter Prediger da, waren auch bestimmte Geschwister da, waren die Prediger nicht da, waren die Geschwister nicht da. Das sollte doch bei uns nicht so sein. Wir sollten da auch wirklich nicht so fleischlich denken, sondern Gott zu uns reden lassen. Und da ist es erstmal zweitrangig, welchen Bruder er dafür benutzt. Und ich habe nichts gegen diese Brüder, ich will sie achten. Und ich will auch für diese Brüder beten und mit meinem Reden und Denken dazu beitragen, dass ich sie nicht in den Himmel hebe, sondern dass ich sie anerkenne und Gott danke für ihr Wirken. In einem Lied heißt es einmal: Ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch, aber ich bin ein Diener des Schöpfers dieser Welt. Jeder hat eine Aufgabe in der Gemeinde, in der Aufgabe im Reich Gottes. Und da ist der Neid und das Höher von sich denken, hat er keinen Platz in der Gemeinde. Und wenn wir schon mal so gedacht haben oder wenn du so denkst, dann darfst du auch Buße darüber tun und dich von Gott korrigieren lassen. Von Gott die Augen öffnen lassen, dass jeder eine Aufgabe hat, die er von Gott bekommen hat. Eine Gnadengabe, sagt die Bibel. Und mich hat er jetzt auch mal in einer Predigt einen Gedanke ermutigt, der heißt: Ich diene nicht in erster Linie der Gemeinde, sondern Christus. Ja, wir stehen alle, die wir gläubig sind, mit unserem Dienst vor Jesus. Tut alles als dem Herrn, heißt es mal in den Briefen. Das ist unsere erste Verantwortung. Und dann auch unser Wirken in der Gemeinde, untereinander, wie wir uns da begegnen. Wir haben das hier in Vers 7 gelesen, diese Offenbarungen und dann dieser Pfahl oder dieser Stachel im Fleisch. Und es ist das Handeln Gottes an Paulus, was uns ein Vorbild ist, auch für unser Leben. Es ist ja verständlich, wie Paulus gegen diesen Stachel angeschlagen hat. Andere Ausleger, die sagen hier, dass er diesen Stachel wohl schon 14 Jahre lang hatte. Und wenn wir da mal überlegen, wenn wir an unsere Schwachheiten denken, wenn wir mal Bauchschmerzen haben, das geht vielleicht ein, zwei Tage. Aber es gibt auch Geschwister, die jahrelang Schmerzen haben, die immer wieder auftreten. Vielleicht jeden Tag oder alle paar Wochen, alle paar Monate, immer wieder diese Schmerzen. Und wie schwierig ist es doch, damit zu leben und nicht zu rebellieren gegen Gott. Wie schwierig ist es da auch nicht immer wieder zu sagen: Herr, lass das weg von mir, sondern zu sagen: Ja, Herr, was hast du damit vor? Wir dürfen Gott unseren Wunsch auch nennen, dass er das Erschwerliche von unserem Leben hinwegnimmt. Und wir dürfen auch hinzufügen, so wie es unser Herr Jesus tat: Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dein Wille geschehe. Kommen wir zum Punkt 2. Erkenne deine Schwachheit. Meine Schwachheit vor Gott erkennen. Das ist so wichtig. Und auch mein Ich vor Gott erkennen. Wer bin ich eigentlich vor Gott? Welche Position habe ich vor Gott? Welche Stellung habe ich vor Gott? Dass ich erkenne, ich stehe nicht über Gott. Ja, das zu erkennen ist vielleicht gar nicht so schwer im Leben, dass ich nicht über Gott stehe. Aber wie ist das in meinem Leben? Kann ich diese Sache auch annehmen? Kann ich sie umsetzen? Oder will ich doch immer wieder Herr meines Lebens sein? Einzugestehen, dass wir Hilfe brauchen, finde ich persönlich, ist sehr schwer. schon auch rein menschlich, wenn wir sorgen, wenn man in der Kraft steht des Lebens und dann kommt man an einen Punkt, wo man wirklich nicht mehr weiter kann und dann zu sagen, Herr, ich brauche Hilfe. Oder auch zu Menschen zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe, ich komme nicht weiter. Das dürfen wir tun und dieses Eingeständnis ist kein Zeugnis von Schwachheit, sondern aus dieser Schwachheit bekommen wir Kraft. Das dürfen wir zulassen als Christen. Und da bin ich auch sehr dankbar für die einleitenden Worte, die hier gesagt wurden. Und wir wären, denke ich, unehrlich, wenn wir sagen würden, wir haben noch nie Schwachheit in unserem Leben erlebt. Ich denke da zurück auch an Philemon, hatte ich mal vor ein paar Jahren hier gesprochen, wie auch er so offen war, ein offenes Verhältnis zu Paulus hatte und wie mir da auch deutlich wurde, dass wir ja auch als Geschwister offen sein können, untereinander, dass wir uns nichts vorspielen müssen, dass wir nicht sagen müssen, ich bin der starke Mann, mir kann nichts geschehen. Egal wie die politische Lage ist, egal welche Krankheit ich habe, egal welchen Weg ich gehen muss, egal ob mir Gott alles nimmt, mein Herr und ich, passiert mir nichts, kein Problem. Sondern dass wir auch erkennen, ich brauche die Hilfe. Ich brauche die Hilfe Gottes in meinem Leben und ich brauche auch mal Hilfe von Menschen in meinem Leben. Dazu eine wichtige Bibelstelle, und zwar ist es die erste Seligpreisung. Dort heißt es, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel, in Matthäus 5, Vers 3. Wenn wir das erkennen, dass wir vor Gott arm sind, wie es auch mal in einem Lied heißt, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du, dann möchte Gott uns annehmen, dann möchte er ihn gebrauchen. Wir können nichts zu unserer Rettung hinzutun, sondern wir sind abhängig von seiner Gnade. Und wenn wir Buße in unserem Leben tun, über unser Wesen und über unsere Taten, dann ist das das Eingeständnis zur Abhängigkeit. Ich möchte noch eine Bibelstelle mit uns lesen, und zwar 1. Johannes 1, die Verse 8 bis 9. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das ist also dieses sich selber was vormachen, zu sagen, ich bin doch gar nicht so schlecht, ich habe doch gar keine Sünde. Und das ist dieser Hochmut, wo uns Gott ganz deutlich davor warnt. Und wo Gott mit uns auch nichts anfangen kann. Und wo wir auch weiter im Text lesen, dass wir Gott zum Lügner machen, wenn wir so eine Einstellung haben. Und dann geht es weiter in Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das ist dann dieses Wirken Gottes. Wenn wir ehrlich sind vor Gott, wenn wir ihm nichts vorspielen, sondern ihm unsere Sünden bekennen, unsere Hilfsbedürftigkeit, dann möchte Gott uns vergeben, dann möchte Gott uns diese Gnade zusprechen, wie er es auch dem Paulus zugesprochen hat. Und das ist doch dann etwas Heilsames, etwas Wohltuendes für unser Leben. Du kannst weiter mit deiner Sünde leben, aber wundere dich nicht, wenn der Friede Gottes von dir weicht. Und auch zu Zerubbabel sagt Gott einmal in Zacharja 4, Vers 6, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht Yahweh der Herrscharen. Ja, auch solche berühmten und großen Männer in der Geschichte, die vieles mit Gottes Hilfe bewirkt haben, konnten es nicht aus ihrer eigenen Kraft. Und nicht umsonst warnt auch Gott immer wieder in den Mosebüchern und die Könige, dass sie sich nicht ein großes Heer bereitstellen sollten, weil sie dann sich nicht mehr auf Gottes Kraft, sondern auf die Kraft ihrer eigenen Klugheit verließen. Erkenne deine Hilfsbedürftigkeit. Ich habe es schon gesagt, bekennen, dass ich hilfsbedürftig bin, fällt mir auch schwer. Und ich habe das so beobachtet, will hier niemandem zu nahe treten, alte und junge Geschwister. Wie ist es, ich als junger Mensch, sage ich zu älteren Geschwistern, dass ich ihre Hilfe brauche, oder bin ich dazu stolz, weil ich alleine zurechtkommen will im Leben, ne? Weil ich mir keine Vorschriften machen will? Oder wie ist es auch bei den älteren Geschwistern? Wie ist es doch, wenn sie Hilfe im Alltag brauchen, geht man dann zu den Kindern und sagt, ich brauche eure Hilfe, oder ich komme auch im Alter nicht mehr ganz alleine zurecht. Ich denke, das ist eine große Herausforderung für uns alle, Und auch da die Ermutigung, sind wir doch da offen zueinander und erleben wir auch dieses Miteinander zwischen den Generationen. Denn was haben wir denn zu verlieren, wenn wir uns aufeinander einlassen? Ist es vielleicht doch der Stolz, dass wir es nicht alleine geschafft haben? Gott schenkt doch aber größeren Segen, wenn wir miteinander wirken, wie auch in der Gemeinde, jung und alt, zusammenwirken soll, so doch auch in den Familien. Lasst uns auch da offen sein. Und an manchen Punkten im Leben geht es sogar noch weiter, nicht nur, dass wir hilfsbedürftig sind, sondern dass wir auch kapitulieren müssen, dass wir uns für bankrott erklären müssen und dass wir sagen müssen, ich kann jetzt nichts mehr tun. Das ist auch bei der Bekehrung einmal so. Wenn Menschen erkennen, dass sie in ihrer Sünde verloren sind, wenn sie das Evangelium Gottes erkannt haben, dass sie aus eigener Kraft nichts tun können, um in den Himmel zu kommen, nichts tun können, um Friede mit Gott zu bewirken und dann ihr Leben auf Jesus Christus werfen, ihr Leben ganz dem Herrn überschreiben, weil er alleine das gültige Sühneopfer ist, dann kommt die Kraft Gottes in den Menschen und verändert ihn. Aber nicht dann, wenn wir sagen, Herr Jesus, komm in mein Leben, du kannst hier Platz nehmen, aber ich bin immer noch der Herr meines Lebens. Also bei der Bekehrung ist es auch wichtig, dass wir diese Bankrotterklärung über unser Leben abgeben, dass wir ehrlich sind und zusagen, ja Gott, du hast recht, was du sagst über mich. Und auch im täglichen Leben ist es doch so, dass wir diese Hilfsbedürftigkeit eingestehen müssen. Mir hat da auch aus dem EC-Bekenntnis immer wieder ein Vers gefallen und ich möchte ihn euch hier sagen, dort heißt es, aus eigener Kraft kann ich das nicht. Ich vertraue auf Jesus Christus. Auch da wird diese Hilfsbedürftigkeit, diese Schwachheit deutlich, dass ein Leben in der Nachfolge nicht aus meiner Kraft gelingen kann. Und auch in unserem Bekenntnis hier der Hauskreisversammlung haben wir formuliert, die Versöhnung mit Gott kann ein Mensch niemals aus eigener Kraft erwirken. Gerettet werden wir allein durch den Glauben an das stellvertretende Sühnopfer Jesu. Oder auch unser Bruder Martin Luther, wie er einmal gesagt hat, wir sind Bettler. Das ist wahr. Erkenne deine Hilfsbedürftigkeit. Erkenne aber auch deine Abhängigkeit. Wenn ich das erkannt habe, dass ich Gott brauche, dann muss mir nicht Angst und Bange werden im Leben, sondern dann darf ich mich ganz auf Gott verlassen. Gott möchte, dass wir uns in seine Arme fallen lassen. Und wenn wir uns bei ihm geborgen wissen, dann dürfen wir ihm vertrauen. Und das wiederum führt zur Dankbarkeit in unserem Leben, dass wir einen Heiland gefunden haben, einen, der mit mir geht, einen, der zu mir steht, unser Herr Jesus. Und das darf uns auch zufrieden und dann auch gesund machen, geistlich in unserem Leben. Nicht umsonst wird immer wieder die Dankbarkeit auch in Psalm 103 angeführt, dass wir nicht vergessen, was Gott uns Gutes getan hat, als er uns die Sünden vergeben hat. Ein Beispiel von der Abhängigkeit ist auch Israel in der Wüste. Gott gab ihnen täglich die Speise, die sie brauchten. Dazu lese ich 5. Mose 8, Vers 3. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Abhängigkeit von Gott. Die Abhängigkeit von Gottes Kraft. Ohne Gottes Kraft geht nichts. Also es geht vielleicht schon irgendwas. Wir kriegen schon auch als Christen ohne Gott etwas zustande, aber die Frage ist, ist das dann wirklich beständig, was wir da fabrizieren? Ist das wirklich ein Werk Gottes oder sind es nur eigene Bemühungen? Unser Herr Jesus sagt uns im Johannesevangelium, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn ich das erkannt habe, dass ich von Gott abhängig bin, so wie ein Baby mit der Nabelschnur mit der Mutter verbunden ist und vollkommen abhängig ist, so sind auch wir mit dem Herrn verbunden im Gebet und im Lesen des Wortes Gottes und täglich auch, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Und dann dürfen wir die Kraft empfangen. Und wenn wir uns davon lostrennen, dann können wir diese Kraft auch nicht mehr für unser Leben empfangen. Und Paulus bringt uns auch noch unseren Herrn Jesus als Vorbild. Kurz nach unserem Text heißt es mal in 2. Korinther 13, Vers 4a. Denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, unser Herr Jesus, er hat das vorgemacht, was es heißt, in der Schwachheit zu leben, nicht hochmütig zu sein. Er kam in der Schwachheit eines Kindes und starb als ein wehrloser Mensch am Kreuz. Erkennen der Schwachheit heißt Leben in Demut. Und das hat der Herr Jesus vorgemacht. Die bekannten Verse aus Jesaja 53. Er wurde misshandelt und er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Und auch Paulus ist uns ein großes Vorbild in dem, was er sagt. Wir hatten ja am Anfang gelesen, wie er zu den Korinthern sagt, dass sie nicht über die Schrift hinausgehen sollen und dass sie an Paulus lernen sollen. Also wer von sich behauptet, ein Vorbild zu sein, der soll auch danach handeln. Und das macht Paulus. Und er hatte viele Schwierigkeiten zu meistern. Das lesen wir auch im Kapitel 11, ein Kapitel vorher, was Paulus alles durchgemacht hat. In Todesgefahren, im Gefängnis, er hat Schläge und Mühsal erlebt, Schiffbruch, gesteinigt, unter falschen Brüdern, sagt er hier, und dann auch die tägliche Sorge für die Gemeinden. War also nicht gerade ein einfaches Leben von Paulus. Und dann bedenkt man ja auch noch, dass er selber gearbeitet hat, sein Geld selber verdient hat, damit er auch da ein Vorbild ist. Und das hat scheinbar Paulus ganz recht gut unter die Füße bekommen, dieses Leben trotz dieser Gefahren und diesem herausfordernden Leben. Würden wir vielleicht nicht so einfach sagen, ne? Dass wir das unter die Füße bringen. Paulus konnte es scheinbar und natürlich nicht aus eigener Kraft. Doch dann hatte er doch mit diesem Stachel so seine Probleme. Wie ist das bei uns in unserer Situation? Und ich möchte da ein kurzes Beispiel aus meinem Leben erzählen. Vielleicht hatte ich es schon mal erzählt. Vor vielen Jahren, da hatte ich bei uns die Arbeit, die Schichtarbeit, die zweite Schicht regelrecht gehasst. Und jedes Mal, wenn ich die Spätschicht angetreten hatte, war ich voll Groll und voll Wut und ist natürlich auch nichts geworden auf Arbeit. Mir war langweilig und es lief einfach nichts. Auch das Miteinander mit den Kollegen war vielleicht nicht so gut. Ich fand viele Gründe, warum das alles schlecht ist, diese Schichtarbeit. Ich habe immer wieder versucht, auch beim Chef zu sagen, kann ich doch mal Frühschicht machen und hier mal zu tauschen und hier mal zu tauschen. Dann habe ich freitags immer wieder, weil ich in die Jugend wollte, habe ich eher aufgehört, damit ich dorthin kann, was natürlich auch den Groll meiner Kollegen auf mich ziehen ließ. Und dann durfte ich mit Hilfe Gottes auch erkennen, dass auch die Spätschicht in meinem Leben wichtig ist, dass ich diesen Weg gehen soll. Und an dem Zeitpunkt, wo ich das annehmen durfte, von Stund an ging es schlagartig anders. Ich hatte eine wunderbare Spätschichtwoche. Es hat einwandfrei geklappt. Und ich mache natürlich heute auch noch lieber Frühschicht. Aber es war nur mal ein Beispiel, wie man sehen kann, wenn man die Situation Gottes im Leben annimmt, wie das doch einen verändert. Das habe ich so erfahren. Und nun ist die Spätschicht überhaupt kein großes Leiden im Vergleich zu anderen Dingen. Ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Leben, was du für Leid hast. Schmerzen, auch vielleicht so tägliche Schmerzen wie Paulus. Gibt es heute auch eine Krankheit, die dir so schwer zu schaffen macht? Oder auch ein Mensch im Leben, der dir Sorge bereitet oder der dich nervt? Wie ist es in deinem Leben? Wir dürfen auch da zu Gott beten. Und es gibt vielleicht Situationen, wo du schon mehr als dreimal zu Gott gebeten hast, dass er dir diesen Stachel oder diese Situation wegnimmt. Und das dürfen wir auch. Und wir dürfen auch weiter uns ermutigen lassen, nicht dagegen anzukämpfen, sondern auch diese Sache aus Gottes Hand zu nehmen und zu sehen, dass er, wenn er so etwas zulässt, aus Liebe zu seinen Kindern tut. Gott begegnet uns nicht mit der Redewendung, friss oder stirb, sieh zu, wie du da rauskommst, sondern Gott, er hat gesagt, er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Und das dürfen wir auch in diesen Situationen immer wieder in Anspruch nehmen. Er schenkt uns Situationen, in die wir kommen. Und er schenkt uns Aufträge, die wir erfüllen sollen. Doch er schenkt uns auch seine Kraft dazu, die Kraft auszuhalten, die Kraft, dass er uns nicht überfordert. Seine Gnade, seine Kraft. Und das ist wirklich etwas Entscheidendes. Die Gnade Gottes in meinem Leben, wurde auch schon mal darüber gesprochen. Die Gnade Gottes ist unverdient, die Gnade Gottes ist ein Geschenk und sie ist lebensnotwendig für unser Leben, bei der Errettung und auch in unserem normalen täglichen Lebenswandel. Im Erreichen großer Ziele und auch wenn wir große Aufgaben zu vollbringen haben, Gottes Gnade ist lebensnotwendig. Und Paulus hat es auch gelernt. Und er spricht in seinen Briefen, zum Beispiel in Philipper 4, davon, dass er zufrieden sein kann, arm oder reich zu sein. Mangel zu haben oder Überfluss. Er sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ich vermag alles. Ja, welch ein Satz. Und diesem Satz nehme ich ihn auch ab, weil er ja auch so viel durchgemacht hat. Paulus erlebt ganz praktisch Leid und Schwachheit und darf es von Jesus annehmen. Auch noch kurz, wie ist es in der Gemeinde? Auch da sagt uns der erste Korintherbrief, dass Gott das Törichte dieser Welt erwählt hat, um die Weisen zu Schande zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Ja, auch in der Gemeinde ist es doch so, dass wir doch eher auch die Menschen sind, die sagen, wir brauchen Hilfe in unserem Leben, dass es nicht die Menschen sind, die vielleicht auch alle große Posten haben, sondern dass wir auch ganz normale, Anführungsstrichen, Arbeiten tun. Wie gesagt, es braucht auch in der Gemeinde verschiedene Leute und jeder ist willkommen. Doch sollte es eine Gemeinde sein, in der die Menschen sagen, wir sind abhängig von der Kraft Gottes. Ein letztes Beispiel noch, bevor ich dann noch zum letzten Punkt komme, ist die Gemeinde in Philadelphia. Ich lese uns dazu Offenbarung 3 ab Vers 8. Wer möchte nicht zu dieser Philadelphia-Gemeinde gehören? Eine Gemeinde, an der der Herr keinen Tadel hat. Und wir sehen hier, aus welcher Kraft diese Gemeinde lebt. Offenbarung 3, Vers 8. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Ja, das sind hier edle Dinge, die der Herr anspricht. Nicht großartige Taten vielleicht. Aber er sagte, das Bewahren des Wortes Gottes und dieses Nicht-Verleugnen hat für ihn so viel Stellenwert, dass Gott auch mit dieser kleinen Kraft zurechtkommt. Eine kleine Kraft aus uns heraus bewirkt das große Handeln Gottes in unserem Leben. Und das ist das, auch worauf es ankommt. Nicht die Anzahl von Gemeindemitgliedern, nicht die Anzahl von Events und Veranstaltungen ist wichtig, sondern wie stehen wir zum Wort Gottes? Sind wir treu? Verlassen wir uns auf die Wahrheit des Wortes Gottes und auf die Kraft Gottes? Und wenn wir dann weiter sehen, dass Gott auch diese Gemeinde und auch uns vor der Stunde der Versuchung bewahren möchte, dann sehen wir doch, wenn jetzt schon so Ereignisse in der Politik kommen, dass wir nichts dagegen tun können. Ja, wir sollen nicht so vermessen zu sein und sagen, ist doch kein Problem für mich. Wir sehen ja schon, wie auch die letzten 2 Jahre unser Denken immer wieder angegriffen haben, ne? Wie wir da auch manchmal in Verzweiflung oder in Angst gekommen sind und dann doch wieder Trost bei Gott finden können. Aber wie ist es, wenn wir dort sind, wo jetzt schon Krieg ist? Können wir das dann auch sagen? Und da ist es wichtig, dass wir uns auf Gottes Kraft verlassen. Und wenn wir in der Offenbarung lesen, wie groß dann die Ereignisse sein werden und wie hart, auch da dürfen wir uns auf Gottes Kraft verlassen, denn er hat es hier zugesagt in Vers 10, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. In allen Bedrängnissen bringt uns der Herr durch. Und jetzt noch der letzte Punkt, ein paar Gedanken. Vertraue auf Gottes Kraft. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und jetzt lese ich uns den Vers, den ich uns vorhin nur halb vorgelesen habe, noch weiter, und zwar in Kapitel 13, Vers 4. Denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, unser Herr Jesus, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. Ja, leben aus der Kraft Gottes setzt dieses Eingeständnis unserer Schwachheit voraus. Paulus durfte das erkennen und er durfte sehr segensreich sein für die Gemeinden und auch für sein eigenes Leben Ruhe finden. Wer seine Stellung vor Gott annimmt, der darf aus der Kraft Gottes Glaubensschritte gehen. In der Demut dürfen wir Gottes Kraft erleben. Und das sind andere Prinzipien, wie sie uns die Welt vorschreibt. Bei Gott zählen andere Dinge. Bei Gott zählt nicht, ob du anerkannt bist, ob du etwas zu bieten hast. Bei Gott zählt das, dass du dich ihm auslieferst. Vielleicht können wir beten lernen: Herr, ich danke dir für die Zeit in meiner Schwachheit, denn ich erkenne, dass ich dich brauche. Oder auch an Timotheus schreibt Paulus, dass er auch dann die Kraft hatte zu leiden, dass er litt für das Evangelium aus der Kraft Gottes. 2. Timotheus 1, Vers 8. Und ein letztes Beispiel sage ich uns noch. Josua. Josua, der Nachfolger von Mose. Er war ein Soldat, er war ein Kundschafter. Er war der, der das Volk Israel ins verheißene Land führen sollte. Und dazu ein Zitat. Josua war ein Soldat. Josua wird zum ersten Mal erwähnt, als die Amalekiter gegen Gottes Volk kämpften. Josua war ein Mann mit großem Mut und hatte keine Angst vor dem Feind, weil er auf Gott vertraute. Der Sieg in diesem Krieg kam nicht durch die militärische Macht und kluge Führung, sondern hauptsächlich durch Gottes Macht. Josua war ein Kundschafter. Die 12 Kundschafter erforschten das Land 40 Tage und kamen zurück mit ihrem Bericht. Das Land war tatsächlich wunderbar, aber 10 der Kundschafter entmutigten das Volk. Sie meinten, Israel sei nicht stark genug, um die Riesen zu besiegen. Josua und Kaleb versuchten das Volk zu ermutigen, auf Gott zu vertrauen. Dafür wurden sie vom Volk beinahe gesteinigt. Josua glaubte Gottes Verheißung und deswegen stellte er sich nicht zu der Mehrheit. Zitat Ende. Auch dieser Josua ist uns ein großes Vorbild in der Bibel, dass er Dinge tat, die menschlich unmöglich waren, gegen diese starken Feinde anzukämpfen. Und wir haben es gelesen, er tat es in der Kraft Gottes. Und den letzten Bibelvers, den ich heute bringe, ist Psalm 18, Vers 30. Denn mit dir kann ich gegen Kriegsvolk anrennen und mit meinem Gott über die Mauer springen. Diese Verheißung gibt uns Gott. Und damit ist nicht eine kleine Mauer im Hof gemeint oder die Berliner Mauer, sondern dann ist die Mauer auch zum Beispiel von Jericho gemeint, die so breit war, dass sogar ein Pferdewagen darauf fahren konnte. Und wir sehen, wie durch Gottes Kraft, wie durch das Vertrauen auf Gottes Kraft diese Mauer gefallen ist und Israel den Sieg über Jericho erringen konnte. Und so darf es auch und soll es doch auch in unserem Leben sein, dass wir in der Schwachheit vor Gott sind und doch seine Kraft erleben. Und als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich dann gemerkt, dieses Thema durchzieht ja eigentlich die ganze Heilige Schrift. Ist ja nicht nur ein Punkt hier in diesem zweiten Korintherbrief, sondern diese Abhängigkeit von Gott ist ein Hauptthema in der Heiligen Schrift. Gottes Verheißung ist uns gegeben, liebe Geschwister. Und ich ermutige euch immer wieder, auch die Schwachheit vor Gott anzuerkennen und sie dem Herrn zu bekennen. Und dann, dass wir auch damit rechnen, dass wir Gottes Kraft bekommen. Er ist treu, er hat es uns zugesagt. Wir haben es erlebt, auch schon in unserem Leben. Und wir wollen auch weiter mit seiner Gnade und Treue in unserem Leben rechnen. Lasst uns zusammen beten. Wir beten dich an, du großer Herr und Retter, Herr Jesus Christus, und durch dich unseren Gott und Vater im Himmel. Danke, Vater, dass du deinen Sohn gesandt hast auf diese Erde in aller Schwachheit und dass du, Herr Jesus, bis an das Kreuz gegangen bist, um dich töten zu lassen. Aber es war nicht das Ende, sondern du bist auferstanden in der Kraft Gottes, und so dürfen auch wir, Herr Jesus, leben aus deiner Kraft. Und das wollen wir immer wieder tun. Herr, gebrauche du uns in unserer Schwachheit, in unserer Begrenztheit. Und danke auch für alle Wege, die du uns geführt hast bisher, Herr, für auch alle Tiefpunkte in unserem Leben, wo wir erkennen durften, meine Kraft reicht nicht. Herr, wir brauchen dich in unserem Leben. Wir brauchen dich in unserer Gemeinde. Und wir brauchen dich auch in unserem Volk und Land. Herr, schenk, dass viele Menschen noch diese Wahrheit erkennen und zur Umkehr finden. Herr, danke für so manchen Zerbruch, der eine Bekehrung und eine Rettung ausgelöst hat. Und wirke auch weiter in unserem Herzen, damit wir dieses lebendige Zeugnis sein können vor der Welt. Dass wir nicht als die Hochmütigen erfunden werden, sondern als die Menschen, die in einem Leben in Demut deine Kraft erleben und weitergeben können. Danke, dass du mitten unter uns bist und dass du auch verheißen hast, durch die Zukunft mit uns zu gehen, bis du wiederkommst. Herr, wir warten auf dich. Herr, wir bitten dich, dass du bald wiederkommst, dass wir dort sein dürfen, wo du bist. Amen.